Jetzt ich bewege mich zum Wesentlichen hin und habe noch eine Zwischenstufe, die aber auch nicht ganz unwesentlich ist. Ich würde euch gerne noch vier Elemente der Meditationspraxis nennen, die ihr zum Teil kennt, vielleicht auch noch nicht, mit denen ihr spielen könnt. Spielen üben. Das sind auch Fragen, die häufig gestellt werden, wenn Menschen Meditation lernen oder wenn ihr, einige von euch geben mir auch weiter, wenn ihr lehrt, wenn ihr es selber weitergebt. Das eine ist, das finde ich oft leidliche Thema, Augen auf zu. Augen auf oder zu. Die Grundeinsicht, finde ich, aus meiner Sicht allen seriösen Lehrerinnen und Lehrern ist, es gibt keine richtige Lösung. Ich halte es für einseitig, wenn bestimmte Traditionen sagen, nur mit offenem Blick kannst du meditieren, alles andere ist Dösen. Umgekehrt auch. Wichtig ist, im Sinne von, wie der Buddha sagt, hör dir alles an, vertraue dem, was ich dir sage, aber prüf alles für dich selber. Erforscht es selber. Probiert mal, wie ist es mit geschlossenem Blick zu sitzen, wenn du nach innen spürst, was wir hier meistens gemacht haben. Und für viele somatische Praktiken hilft es erstmal nach innen zu spüren und bei dir anzukommen. Es hat ein stärkeres Spüren für dich selbst in den Körper, du bei dir. Es kann den Schatten haben, wenn du müde bist, dass du dösig wirst, wegdämmerst oder bei manchen tauchen dann sehr viele Bilder auf, innere Szenen laufen ab. Die Gedanken, das geht noch, Bilder sind viel mächtiger. Ja? Bildsequenzen, die du nicht mehr steuern kannst. Und dann ist die Empfehlung, den Blick zu öffnen. Mit offenem Blick haben wir nicht so sehr diese inneren Bilder. Dann haben wir eine kraftvolle Präsenz, ist nicht ganz so spürsam im Körper, hat aber die Falle, dass wir eher ins Denken geraten, weil der visuelle Input eher unser diskursives Denken animiert und wir manchmal das Gefühl haben, wir sitzen da an dem Punkt auf der Fliese, wo wir hinschauen und nicht hier. Also die Aufmerksamkeit rutscht dahin. Und es ist ein bisschen eine Kunst, diesen offenen, entspannten Blick zu halten und hier präsent zu sein. Übt mit beidem, aber aus meiner Sicht gibt es keine Generallösung und es ist ein bisschen auch Typsache. Das sind die Augen, das finde ich ist der wichtigste Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Handhaltung. Mit der Handhaltung können wir es, die Tradition der Mudras, wo die Tradition bestimmte Handhaltungen lehrt und du kommst in diesen Bewusstseinszustand. Ja, und wir kennen das alle, wenn du eine Faust machst, wenn du zwei Fäuste machst, verändert sich in deinem Fühlen, auch wenn du gerade nicht wütend bist. Etwas völlig, als wenn du deine Hände öffnest. Das ist die Wirkung dieses Körper-Mudra, würden wir sagen, dieser Geste, auf deine Psyche, auf deine Seele, deinen Geist. Also hier auch. Die klassische Haltung, die ich gut finde und die aus Tibet auch kommt, ist die Handflächen zur Erde hin, ist die Wurzelung und verbundenen Oberschenkel. Also das ist eigentlich eher zeugt für Dilettantismus. Wenn ihr das auf Plakaten seht, ist nicht unbedingt seriös. Ja? Also es ist viel zu offen. Hier ist kraftvoll geerdet. Ihr könnt das kosmische Mudra aus dem Zen machen, wenn ihr das kennt, wenn euch das vertraut ist vor dem Unterbau. Sogenannte kosmische Mudra. Oder in der christlichen Kontemplation ist eine Haltung, die auf den Franzialisch zurückkehrt, ist diese Handhaltung, wo die Hände ineinander liegen. Kann manchmal ein bisschen Schatten haben, dass es zu verschlossen sich anfühlt. Also guck auch, wie du dich unterstützt. Spiel damit. Mund. Du kannst in der Regel, normalerweise schließen wir die Lippen berühren sich. Das ist sehr innig. Du kannst auch mal probieren, das ist aus dem Mahamudra, die Lippen ganz fein geöffnet. Du atmest weiter durch die Nase, nicht durch den Mund. Ja? Aber die Lippen sind ganz fein geöffnet, die Zunge ist frei. Und dann entsteht ein Raum. In diese Raumpraktiken, wie zum Beispiel Zentralraum, kommen wir oft leichter mit ganz leicht geöffnetem Mund. Gibt mehr Raumgefühl. Probier es aus. Viertes und letztes. Achte auf deine Haltung. Ich habe das zweimal angeleitet. In dieses aufrechte Sitzen. Ich habe mal geschaut, wie es euch so geht beim Meditieren und wie ihr so sitzt. Bei einigen von euch, ich kenne die Neigung selber ja auch, ist mir aufgefallen, zeitweise, nicht immer, aber zeitweise sitzt ihr schon auch zu weit vor. So ein bisschen wie wenn ihr aufspringt und da ist die Botschaft drin von, ich meditiere um zu. Für andere vielleicht ein bisschen, also unbewusst. Und eher lass dich so in dieses, dich zurückfallen, ist auch eine Form von dir selbst Raum geben. Und ganz bei dir sein und dich spüren und dich nicht verlassen. Ein Stückchen dich zurück und lass die Welt mal für einen Moment ein bisschen vorbeirauschen. Die kommt auch ohne dich aus. Später kannst du dich dann wieder involvieren. Aber einfach so dieses Stück, ein Stück zurück ganz bei dir in dieser Aufrichtung der Wirbelsäule. Das ist eine Geste unseres Körpers, die uns gut in diesen Seinszustand anstatt in den Tu-Zustand oder den Sein-Um-Zustand bringt. Ein bisschen eine Falle. Ja, sein in der Meditation, ich erhole mich in der Meditation, um dann gut zu arbeiten. Nee, nee. Sein, um zu sein. Punkt. Und die Arbeit ist ein Aspekt davon. Ja, das sind so diese vier Elemente, die ganz fein, aber wichtig sind. So, jetzt komme ich zu dem, was ich eigentlich sagen will. Ich habe es ein bisschen verändert und orientiere mich an dem, was ihr tut oder wie ihr fragt oder welche Themen aufleuchten. Und ich habe das halt früh in der Übung schon anklingen lassen. Ich möchte gern in Kürze ein bisschen was sagen, über, weil das so verborgen ist und ihr findet auch ganz, ganz schwer Literatur dazu, über die Latifa, die aus dem Sufismus kommenden, subtilen, energetischen Qualitäten, die noch subtiler sind, ich sage gleich, was subtil heißt, als die Chakren. Das heißt, subtil heißt nicht fein und nebelartig. Subtil hier heißt für uns unseren normalen Blick verborgen, und von einer zunehmenden Nähe, je subtiler es ist, in einer zunehmenden Nähe zum Sein. Westlich könnten wir sagen, Sufismus hat ja auch diese Sprache, je näher die Qualität dem Göttlichen kommt, umso subtiler empfinden wir das. Ist nicht greifbar. In anderer Sprache ist es immer mehr gnadenhaft und immer weniger deiner eigenen Kontrolle unterlegen. Mit den Chakren kannst du noch ein Stück arbeiten, mit den Latifa nicht mehr. Die Latifa arbeiten mit dir. Ihr kennt das, wenn ihr in den Körper spürt, spüren wir, haben das hundertfach gemacht hier in diesem Retreat, spüren wir im physischen Körper, erst spüren wir den physischen Körper, den physischen Atem, ich leite euch ja oft auch so an. Und dann plötzlich merkst du, dass du, wenn du in den Körper spürst, nicht ein Sammelsurium von Adern, Nervenbahnen, Knochen und Organen etc. spürst, das vielleicht auch. Aber du spürst da drin im Sinne von inneren Sein, innen, ja? Nicht unbedingt mehr innen, aber innen im Sinne von was ist da drin? Seinsqualität, spürst du Energie fließen, strömen, alles, was wir sinnlich erfahren können. Halt früh euch noch angeleitet in dieses Strömen, mit dem ihr arbeiten könnt. Ja. Und da geht es ins Subtile oder Energetische. Das wirkt auf manche, ich unterstelle euch das nicht, aber wenn wir das anderen Menschen erzählen, wirkt es esoterisch. Und meine Antwort mittlerweile ist zu sagen, ja, es ist esoterisch, aber im eigentlichen Sinn des Wortes. Nicht im Sinn von Esoterik. Es ist esoterisch in diesem ursprünglichen Sinne, was das Wort meint, dass du es nur von innen erfahren kannst. Im Gegensatz zu exoterisch, von außen her zu beschreiben. Exoteria und Esoteria. Und alle Meditation, alles Yoga ist esoterisch. So gesehen. Das kannst du nur von innen erfahren. Letztlich ist der Geschmack einer Ananas esoterisch. Das kannst du keinem beschreiben, der noch nie Ananas gegessen hat. Das ist ein menschliches Gesetz. Also auch hier von innen zu erfahren und dahin führen uns diese Latifa. Okay, also Chakra ist ein anderes System, gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, nur einfach sich zu merken, okay, hier geht es noch tiefer. Das ist nicht eine Alternative zu Chakren, sondern etwas Tieferes. Kommt aus der Sufi-Tradition, wird dort geheim gehalten und kommt durch einige Teachings, unter anderem durch die Diamond Approach und Almas und seine Schule in die moderne westliche Welt und wir haben dazu einiges gemacht und es gibt es kaum schwarz auf weiß. Deshalb ein paar Takte dazu. Auch nicht alle, das wäre viel zu viel. Ich mag zu den ersten zwei Latifa etwas sagen. Also Latifa ist das Singular, Lataif, A-I-F ist der Plural, ist Arabisch. Wenn ihr heute früh gespürt habt, habt ihr vielleicht gemerkt, dass sich die rechte und linke Seite verschieden anfühlt. Und wenn ihr diesem ganz subtilen Anregung oder Inspiration von mir ins Subtile, nicht nur eurer vielleicht biografischen Unterschiede, die wir da auch spüren, gefolgt seid, dann habt ihr vielleicht mitbekommen, dass die linke Seite, die hat eine gewisse Art von Helle. Und die rechte Seite, die hat ein bisschen was Feuriges. Mit Überschneidungsfeldern. Es ist, wie gesagt, es ist nicht getrennt. Es sind einfach Lokalisierungen, wie auch das Herz nicht getrennt ist von deinem Haarraum, und Yin-Raum und Zentralraum. Aber es ist eine Lokalisierung, wo wir es deutlicher spüren. Und natürlich spürst du diese Qualität der beiden ersten Lataif im ganzen Körper und überall und über dich hinaus. Ja. Aber wenn wir nach einem Körperzentrum, einem Fühlort suchen, dann finden wir das fürs erste Latifa am ehesten links und fürs zweite am ehesten rechts. Es ist nur ein Fühlzentrum, aber es ist nicht darauf begrenzt. Die Lataif sind von, wenn wir das selbst erforschen, das kannst du alles selber rausfinden, nehmen einfach die Tradition jetzt gerade als Hilfe, sind ein unmittelbarer Ausdruck von bestimmten Qualitäten, der Essenz oder der Präsenz des Seins in uns. Häufig leiden spirituelle Wege daran, dass Menschen ihren Alltag gut leben und tiefe Erfahrungen machen in der Meditation. Und dazwischen gibt es kaum eine Brücke. Menschen erfahren sich, endlich ist es still auf deinem Kissen, im Idealfall. Endlich ist es still, entspannt, eine halbe Stunde Urlaub von mir und der Welt. Und kommen leicht auch in diese Stille und Weite und Öffnung und das fühlt sich leer an, ganz im guten Sinne von befreiend und das ist wunderbar. Das ist eine Erfahrung von Präsenz. Präsenz in deinem individuellen Bewusstsein, wie es sich zeigt. Ja? So. Und dann ist das da. Und dann ist die Zeit wieder zu Ende, das Retreat ist zu Ende, man geht nach Hause, da hat sich schon was verändert, keine Frage, ganz klar. Aber es fehlt so eine Brücke. Also was hat diese Essenzerfahrung mit meinen Beziehungen zu tun, mit meiner Arbeitswelt, mit meinem Engagement, meiner Kreativität, mit meiner Kraft, mit meinem Schmerz? Wie hängt das zusammen? Natürlich kann ich das alles reinnehmen, da drin wirken lassen, tun wir auch und das wirkt auch. Aber es gibt noch was dazwischen ist. Das ist nämlich, wenn wir hinspüren, dass aus dieser Essenz, Präsenz, Weite, Leerheit, die gleichzeitig Fülle ist, dass da bestimmte Qualitäten, das Wort trifft es am besten, Qualitäten sich in uns wie offenbaren, wie mitteilen, wie manifestieren. Manifestieren schon fast zu dicht. Offenbaren finde ich ganz gut oder fühlbar machen, bewusst werden, dass es in uns bewusst werden will. Und diese Qualitäten sind äußerst subtil und diese Qualitäten haben total mit unserem täglichen menschlichen Leben zu tun. Und einer der Zugänge zu diesen Qualitäten, nicht der einzige, es gibt viel, viel mehr, ja, essentielle Qualitäten wird es genannt. Und, aber einer dieser Zugänge sind die fünf Lataif. Noch vor den Chakren, unter den Chakren, seinsnah. Ja. Und diese fünf Lataif, ihr werdet gleich sagen, ah ja, das hat mit meinem Leben zu tun, ist die aus dem Wesen kommende Freude, die aus dem Wesen kommende feurige Power, der aus dem Wesen kommende Wille, die aus dem Wesen kommende Einsicht und Stille, und die aus dem Wesen kommende Liebe und Mitgefühl. Das sind die fünf Lateifen. So, ich denke mal, alle unterschreiben, dass wir es gut brauchen können. Und wenn ich das so formuliere, aus dem Wesen kommen, wir kennen alle die Cover-Varianten, das hatten wir gestern. Wir kennen die Variation, die unsere konditionierte biografische Persönlichkeit dazu gemacht hat. Wir wollen ja alle uns freuen, glücklich sein und auch einigermaßen kraftvoll durchs Leben und unseren Willen, den mögen wir eigentlich auch und Einsicht und ist auch cool und ein bisschen Liebe dazu bringt das Gewürz. Ja, so ist alles ganz nett, aber wir können mehr. Und wenn wir die Ego-Varianten haben, dann wird es dann auch ein bisschen schräg. Wenn wir die Spiegelung haben, die Festzurung, was wir gestern hatten. Zum Beispiel beim zweiten, wo aus der Power dann die Wut und der Ärger wird. Und nur das. Also, wenn wir zurückgehen in diese Wesenstiefe, dann fühlen wir, und gehen wir zu diesen ersten zwei, dann spüren wir, es gibt diese grundlegende Qualität von aus dem Wesen strömende, aus dem Sein strömende Freude. Fast greift für mich das Wort zu kurz. Ich mag gern von meinem Zugang das Wort Beseligung. Also ich habe ja damit was anfangen könnt. Das ist noch tiefer als der Unterschied zwischen Freude und Leid. Freude haben wir immer noch so ein bisschen das Gefühl, es gibt einen Gegenpol. Also zu diesem Lateif gibt es keinen Gegenpol. Das sind Seinsqualitäten. Es gibt keinen Konterpart. Die grundlegende Freude wird in der Tradition hier mit einem gelben Licht assoziiert. Vielleicht habt ihr etwas deshalb mit dieser Helle, vielleicht habt ihr etwas von dieser Helle wahrgenommen auf der linken Seite. Manche erleben es auch im Ganzen. Wenn du dich freust, schau mal nach innen, welche Farbe dann ist, welche Qualität. Häufig hat das eine Näherung an Gelb, die wenigsten werden da dunkelviolett sehen. Ist eine Hilfe. Kannst auch wieder vergessen, wenn es dir nicht taugt. Aber ist eine Hilfe. Halt, so wird es genannt, das gelbe Latifa. Und diese Qualität von grundlegender Beseligung ist interessant, dass das das Erste ist in dieser Erzählung. Die sind alle irgendwo gleichwertig. Trotzdem in der Vertiefung werden die immer subtiler und feiner. Ja, oder immer verborgener ein Stück, geheimnisvoller. Und dieses Erste, das ist so, es braucht diese Freude am Dasein, diese Bejahung, dieses wie getragen sein auf einer Welle oder wie das Reiten auf einem wilden, wunderbaren Pferd, wo du eins wirst mit dieser Bewegung des Tieres und über eine große Weite galoppierst und wo du spürst, dein Herz fliegt. Das brauchst du zur Neugier, sonst kannst du nichts erforschen. Die Sufis sagen, der Geist, der innere Geist der Wissenschaft ist Freude. Ist das gelbe Latifa. Sonst würden wir nicht forschen, sonst würde uns nichts interessieren. Ihr kennt das bei Menschen, die, oder vielleicht kennt ihr selber auch Phasen, wo es sich so depressiv anfühlt, da ist das Interesse, das reduziert sich auf Waschen, Zähne putzen, Bett gehen, was trinken und das ist sehr, sehr traurig. Sehr heftig ist. Die Freude ist, rutscht weg und damit auch das Interesse an der Welt. Sag so jemandem mal, ja, du, ich habe ein interessantes Forschungsergebnis gelesen, da gibt es Sterne, die können sich gegenseitig durchdringen oder sagen, komm, bleib mir weg mit deinem Krampf. Ja, also das ist ein heftiger, furchtbarer Zustand in uns Menschen, der auch zu uns gehört, wo etwas, das Latifa ist nicht weg. Überhaupt nicht, aber das ist blockiert. Und sag mal, wenn wir therapeutisch arbeiten, kann es eine große Hilfe sein, zu lernen für Menschen, die in so einem depressiven Feld sind, dieses auf einer tiefen Ebene, dieses Latifa wieder zu befreien. Das heißt, zu wissen, was das Latifa blockiert. Die klassische Blockade, die ihr alle kennt, für das Latifa der Freude ist, vielleicht würdet ihr selber auch drauf kommen, wenn ihr lange noch forscht, ist, ich kann sie in einen Satz formulieren, ich sollte anders sein. Das ist die Blockade fürs gelbe Latifa. Dieses Selbstprojekt, dieses Über-Ich, diese innere Kritikerin, die dir sagt, du müsstest anders sein. Tu doch bitte den nächsten Schritt, dann wird's richtig. Ja, ist schon gut, wie du es machst, aber könnte noch ein bisschen mehr sein. Ich sollte anders sein. Die Selbstprojekte, die Selbstbilder, die Selbstzielvorstellung ist das, was diese Daseinsfreude blockiert. Das heißt, wenn ihr mit dem gelben Latifa arbeitet, könnt ihr diese Freude spüren und ihr könnt auch, was ja wichtig ist, das haben wir hier auch immer wieder gemacht mit anderen Themen, ihr könnt spüren, was ist es, was es blockiert. Es sind immer diese zwei Zugänge. Ja, wie fühlt sich das Herz an, wenn es frei ist? Was ist es, was das Herz blockiert? Beides ist fruchtbar. Wir brauchen beides. Wir können nicht daran vorbeigehen. Also, was ist es, wo du willst, dass du noch anders bist? Und wie spürst du, wie du deine eigene Lebensfreude dadurch blockierst? Und glaubst du diesen alten Sprüchen noch? Wenn du ihn nicht mehr glaubst, dann lass es sich doch auflösen. Und dann kommt ganz von selber die Freude aus dem Ursprung in uns, die wir nicht machen können. Das so in Kürze zum gelben Latifa. Das andere, wenn ihr auf die andere Seite gespürt habt, das hat mir ein paar Mal ein bisschen angetickt. Und bei einigen war es intensiver, das Thema auch. Und das ist ein genauso wichtiges Thema für uns in unserer Zeit, ist das rote Latifa. Auf der rechten Seite, spürbar im Körper. Und wenn ihr da hinfühlt oder wenn ihr in der Energie kommt von Power, von ekstatisch, von euch größer, euch Raum schaffen, das hat damit zu tun, Raum schaffen, ja, diese Lebenskraft spüren. Und wenn ihr dann nach innen schaut, ist relativ häufig, dass wir was in die Richtung von Rot sehen, Rot, Orange, Feurig, sowas. Das feurige Latifa. Und die Sache ist, das ist so powerful, dass wir Schiss davor haben. Das, was uns klein macht, ist manchmal auch die Welt von außen, Menschen, die vor uns Angst haben, als Kinder hatten wir ja gestern auch, wo wir uns dann zurücknehmen. Aber wenn wir erwachsen sind, haben wir sehr oft Angst vor unserer eigenen Größe und Power. Und deshalb machen wir uns klein, das ist vertraut. Und die anderen wissen, dass sie gut mit uns handeln können, wir gehören irgendwie dazu. Aber wir spüren, dass wir nicht ganz bei uns sind. Das rote Latifa ist die Kraft, die in uns den Raum schafft, dass wir einzigartige Wesen sein können. Das rote Latifa hat nichts mit dem Ego-Trip zu tun. Das Ego hat tierische Angst vor dem roten Latifa. Dir selber Raum schaffen heißt, die Legitimation deines Geburtsrechts voll und ganz einnehmen. Dein Geburtsrecht besitzen, in diesem guten Sinne. Dich satt und unverrückbar und unverdaulich auf den Ort deines Daseins setzen. Und durchaus riskieren, dass du für andere eine Zumutung bist. Das ist deren Thema. Wie gesagt, wir sind nicht im Ego, wir sind im roten Latifa. Wenn du da draußen ein Ding machst, ich bin diejenige, die immer für andere eine Zumutung sein will, dann wird es ein Ego-Projekt, dann wird es schräg. Ja? Aber wenn du das aus der Tiefe auftauchen lässt und geschehen, dann ist es, wie es ist. Und du konfrontierst deine Umwelt lediglich mit der Fülle des Lebens, in deiner Gestalt. Rotes Latifa. Feuerkraft kann, wenn sich dieser Raum bedroht fühlt oder wenn du dich bedroht fühlst, dieser Raum fühlt sich nicht bedroht, aber wenn du dich bedroht fühlst, ja, kann das natürlich an den Grenzen diese Präsenz, diesen Raum auch verteidigen, da wird es heiß. Und da entsteht die Emotion Wut, Abgrenzung, Schärfe, wenn sie es ein bisschen vermurkst, auch Ärger etc. Ist nicht so ein konstruktives Gefühl, aber manchmal haben wir es halt. Ja, aber am ehesten so diese klare Wut auch, die Schuss braucht man manchmal zu sagen, stopp, so nicht. Den Raum zu schützen. Und damit schützt du auch den anderen davor, dass er Täter wird. Wenn wir uns schützen, unseren Raum schützen, unsere Integrität schützen, beschützen wir den anderen Menschen davor, dass er sich an uns vergeht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind nicht gegen den anderen Menschen. Wir müssen nicht den anderen hassen, um uns zu verteidigen. sondern wir verteidigen uns auch in der Aufrechterhaltung der Integritätsgrenzen des anderen, der sie vielleicht gerade nicht blickt. Das ist Rotes Latifa, das Ausdruck des Seins. Und diese beiden Qualitäten, das könnt ihr, denke ich, unschwer erkennen, ich komme langsam zum Ende, das ist etwas, wonach unsere Welt dürstet. Wenn wir ins psychologische oder psychotherapeutische Feld schauen, wie viele Menschen haben in irgendeiner Variation was mit Schwere, Schwermut, Traurigkeit, Resignation, Depressives, Ding, unglaublich viel. Das ist wie eine Epidemie. Weltweit. Oft leider auch bei ursprünglichen indigenen Kulturen, weil wir Weißen, sage ich jetzt mal so, ihnen auch das Leben schwer gemacht haben und die Grundlagen zerstört haben. Also das ist eine weltweite Epidemie. Und da wieder an, wo ist die Lösung? Wir können gar nicht so viel Therapie machen, wie gebraucht wird. Und da ist eine enorme Lösung, dass wir alle miteinander lernen, uns gegenseitig den Zugang zeigen, dass die eigentliche Heilung in der Tiefe unseres Wesens immer schon da ist, egal wo du gerade bist. Dass das von innen aus der Tiefe kommt, aus der Essenz und nicht von außen. Dann kannst du die Umstände ändern oder auch nicht, aber du kommst an diese ursprüngliche Daseinsfreude. Ich fand es manchmal faszinierend, als ich in Indien war, waren wir mal eingeladen in einem Slum, wobei das schon nicht so ein ganz krasses Slum war, aber na gut, viel Armut. Und was die Kinder für ein Leuchten haben, ist unglaublich. Ich habe mich eigentlich geschämt für unser deutsch-mitteleuropäisches Gejammere, was wir halt oft auch haben, kenne ich ja auch. So, und was sie erleuchten haben, was für eine Freude, einfach nur, dass du sie anschaust. Aber dass du mit ihnen irgendwas machst oder dass sie fotografiert werden oder so, auch wenn sie das Foto nie kriegen, das kennt ihr vielleicht. Das ist unglaublich, was da für eine unverstellte Freude kommt. Und diese Freude, die ist was Wichtiges, was die Welt wie von innen her erlösen, befreien könnte heute. Und das Zweite auch, wir leiden nicht daran, dass sich Menschen zu viel Raum nehmen. Wir leiden aus meiner Sicht daran, dass wir uns diesen Raum eben nicht nehmen in diesem Sinne aus dem Wesen. Und dass es deshalb zu dieser Ego-Reaktion kommt, dass einige dann voll aufdrehen und das so überdrehen, dass sie ganze Länder und Kontinente brauchen, um zu ersetzen, was sie aus der Tiefe nicht erfahren können. Diese unglaubliche Ausdehnungswahn und Gier und noch mehr und so hat damit zu tun. Eigentlich ist dahinter ein dunkles, zusammengezogtes, unreifes Menschenwesen, das bibbert aus Angst vor dem Leben. Hinter all diesen Diktatoren oder wer auch immer. Also diese zwei Kräfte aus dem Sein, dem Raum zu geben. Und die Blockade passt ganz gut zum ersten, auch wieder in einen Satz gebracht. Die Blockade hat ein bisschen eine Ähnlichkeit. Die Blockade, gibt viele, aber eine, die klassische Blockade für das rote Lativa ist, du bist nicht in Ordnung. Die erste Blockade geht mehr in Richtung eines Zielbildes, du solltest aber besser sein. Und diese sagt grundsätzlich, du bist nicht okay, du darfst nicht so sein, du darfst dir nicht so viel Raum geben. Wenn du schon so falsch bist, schau mal, dass du schön klein bleibst. Das ist heftig. Also wir strangulieren uns, wir nehmen uns selber den Atem. Und wenn ihr damit arbeitet, guck, wo du diesen Satz vielleicht oder ähnliche Haltung in dir kennst, durchschau sie, fühl sie, lass sie gehen, spür, dass es das nicht mehr braucht, lass es sich auflösen, stell dir die Frage, glaube ich das eigentlich noch? Glaube ich das? Brauche ich das? Und dann lass es sich lösen und dann schau, was aus der Tiefe kommt und gib diese roten Lative Raum, wenn sie in dir auftaucht. Und das Atmen ist natürlich auch ein schöner Weg zu sowas, weil es so ein bisschen unsere Grenzen durchpustet. Okay, diese zwei Aspekte wollte ich euch anbieten. Mehr dazu, ich mache vor, ein Retreat mal zu machen zu den fünf Latifa, vermutlich im nächsten Sommer, Sommerretreat, braucht man ein bisschen mehr Zeit. Und aber das jetzt mal so als Intro.